Ein LKW-Fahrer hält an einer Autobahnraststätte und kauft sich was zu essen. Hier irgendeine Fleischwurst und ein Bier, Nachtisch. Und während er so da sitzt und sein Essen wird ihm gerade gebracht und auf den Tisch gestellt, kommen so drei Biker-Typen rein, so drei Rocker. Und die setzen sich zu dem LKW-Fahrer an den Tisch. Und der erste Rocker nimmt seine Wurst und beißt ab. Zweiter nimmt sein Bier und trinkt. Dritter nimmt seinen Nachtisch und isst. So, Cornetto-Typen. LKW-Fahrer sagt nichts, steht auf, bezahlt die Rechnung und geht raus. Sagen die Rocker zu dem Wirten, sagen, hey, was ist denn das für ein Typ? Das ist echt kein echter Mann, oder? Sagt der Wirt, naja, er taugt auch nicht viel als LKW-Fahrer, der ist gerade rückwärts in drei Motorräder reingefahren. Ich möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen von mir. So vor 14, 15 Jahren passiert. Damals noch studiert, mein Bruder auch, und wir haben uns ein Auto geteilt. Und mein Bruder hatte damals seine Freundin, seine heutige Frau, und auf jeden Fall hat er das Auto viel öfter in Anspruch genommen als ich. Und ich habe damals so eine Abendbibelschule gemacht. Und bin dann mit dem Zug abends, so 10 Uhr abends oder so, von Wien rausgefahren und mein Bruder sollte mich abholen. Und ich habe es mit der Zeit nicht immer so hundertprozentig genau genommen und bin halt dann auch mit Leuten rumgehangen. Nachher habe auf jeden Fall meinen Zug versäumt und war eine Viertelstunde zu spät dran. Und mein Bruder hat es gestunken und er hat sich gedacht, oh, wenn der nicht pünktlich sein kann, dann soll er schauen, wie er nach Hause kommt. Und er hat mich einfach sitzen gelassen und ist nach Hause gefahren. Ist ins Bett gelegt. Schlafen gelegt. Das hat für mich bedeutet, ich muss den Bus hier nehmen für eine halbe Stunde. Und wir haben auf so einem Hügel gewohnt. Das heißt, der Bus ist da zu der Zeit nicht mehr hochgefahren. Ich muss dann so 2 Kilometer bergauf heimlaufen. So um 10, 11 Uhr nachts. Und ich war so richtig stinkig. Und während ich da hochgelaufen bin, hat das so gearbeitet in meinen Gedanken. Ah, der hatte immer das Auto und dann lasst er mich noch sitzen und das ist genauso mein Auto. Und also bin so richtig stinkig geworden. Und das Ganze hat auf jeden Fall so geändert, ich war so sauer, dass ich dann ein Glas Wasser genommen habe und es mein Bruder über den Kopf geleert hat, wo er im Bett gelegen ist und geschlafen hat. Ha! Muss mich entschuldigen dann am nächsten Tag. Das ist toll, ne? Ich komme von der Bibelschule und dann mache ich sowas. Kennt ihr sowas? Ich kenne ein Ehepaar in Österreich, was ich seelsorgerlich betreut habe, da war sie krankhaft eifersüchtig auf ihn. Hat ihm immer verdächtigt, dass er irgendwo noch was mit einer anderen Frau hätte oder so. Und die hat die verrücktesten Dinge gemacht. Hat ihm mal seine besten Hosen zerschnitten, einfach um ein Zeichen zu setzen. Einfach um ihm was auszuwischen, was er wahrscheinlich dann mal getan hat. Kennt ihr sowas? Schon wieder so eine theoretische Bibelstunde nur für mich. Habt ihr schon mal was Ähnliches erlebt wie ich? Ähnliche Gedanken? Hast du vielleicht gerade gegen irgendjemanden so bittere Gedanken oder böse Gedanken? Oder ist es wirklich nur eine Bibelstunde für mich ungeistlichen Pastor heute Morgen? Ich habe gestern so für das Thema einfach mal ein bisschen gegoogelt im Internet und es ist interessant, was man findet.
Leute, es gibt ganze Websites und es gibt ganze Bücher, wo es nur darum geht, Tipps, wie ich es anderen heimzahlen kann. Wie kann ich mich rächen? Das ist Realität, oder? Das ist irgendwie Leben. Es gibt was in uns, das macht uns verrückt, wenn wir das Gefühl haben, dass jemand uns Unrecht angetan hat. Und selbst wenn wir es uns nur einbilden. Aber das macht was mit uns, oder? Dieser Wunsch, es dem anderen heimzuzahlen. Und nicht nur unbedingt unseren Feinden nur, sondern manchmal sind es unsere Ehepartner oder unsere Freunde, Menschen, denen wir eigentlich nahe sind, die wir eigentlich lieb haben. Aber da ist dieses Etwas in uns. Und es ist nicht immer unbedingt so offen, dass wir das so offen ausdrücken, wie ich meinem Bruder das Wasser über den Kopf geleert habe. Manche fressen das mehr so in sich rein. Und manche tun das mehr so auf die Art und Weise, ich rede einfach nicht mehr mit ihm. Wird er schon merken. Ich höre auf, irgendwas für ihn zu tun. Na, mehr so diese Stille. Heimzahlen. Es gibt die Geschichte von einem Mann, der hat das so praktiziert. Seine Frau hat ihn irgendwie verletzt und er hat beschlossen, ich rede nicht mehr mit ihr. Und das ging 3 Tage lang so. Er hat einfach nicht mit ihr geredet, wenn er ihr was mitteilen wollte, hat ihr Notizen geschrieben. Und eines Abends hat er ihr einen Zettel geschrieben, hat draufgeschrieben, wecke mich morgen um 7. Er ist am nächsten Morgen um 10 Uhr aufgewacht und hat neben sich einen Zettel gefunden und auf dem Zettel stand, aufwachen, Schatz. Ich habe gestern sogar eine Webseite gefunden, wo du das Foto von irgendjemandem hochladen kannst und auf den schießen kannst. Erstaunlich, was alles gibt. Aber da ist was in uns, das ich rächen will, das heimzahlen will. Wir haben so diesen Spruch, Rache ist süß. Stimmt natürlich nicht. Oder nur sehr kurzfristig. Vielleicht hat man kurzfristig so eine kurze Befriedigung, aber die Wahrheit ist, dass Rache und Unversöhnlichkeit bitter macht. Und das ist zerstört. Jemand hat mal gesagt, wer nach Rache strebt, hält seine eigenen Wunden offen. Das ist sehr wahr. Das ist eigentlich sehr biblisch auch. Gabi hat mir unlängst erzählt, wenn du jemanden nicht vergibst, ist es wie wenn du Gift trinkst und erwartest, dass der andere stirbt. Unversöhnlichkeit ist nicht gesund. Wir sagen manchmal, der schlägt mir auf den Magen. Das ist wirklich so. Unversöhnlichkeit macht krank. Beeinflusst unser Herz, unseren Kreislauf, können nicht mehr schlafen. Macht uns kaputt. Wenn du unversöhnlich bist, dem du am meisten schadest, ist nicht die andere Person, das bist du selber. Aber es macht natürlich auch unsere Beziehungen kaputt. Rache macht ein kleines Recht, angebliches Recht zumindest, zu einem großen Unrecht. Das ist auch so eine Tendenz, die wir Menschen haben. Normalerweise haben wir so diese Einstellung, du hast mir etwas angetan, aber ich zahle es dir doppelt heim. Unversöhnlichkeit, Rache, Hass ist tödlich. Der Amokläufer von Emstetten hat folgenden Abschiedsbrief geschrieben. Ihr habt euch über mich lustig gemacht. Dasselbe habe ich nun mit euch getan. Ich hatte nur einen ganz anderen Humor. Ich will, dass sich mein Gesicht in eure Köpfe einbrennt. Ich will Rache. Ich hasse euch und eure Art, ihr müsst alle sterben. Und dann ist er in seine Schule gegangen und hat da um sich geschossen und sich letztendlich selber erschossen, soweit ich mich erinnern kann. Unversöhnlichkeit, diese bitteren Gefühle, Hass, den Wunsch, anderen heimzuzahlen. Wie gehen wir als Kinder Gottes mit diesen Dingen um? Mit diesen Wünschen nach Vergeltung. Und was will Jesus von uns, seinen Nachfolgern? Epheserbrief lesen wir, Kapitel 4, Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Was heißt Vergebung eigentlich? Wie Gott euch in Christus vergeben hat, was hat Gott getan? Vergebung bedeutet eine Willensentscheidung. Die Entscheidung, dem anderen Menschen, der mich verletzt hat oder der mir Unrecht getan hat, diese Sache nicht mehr entgegenzuhalten. Die Entscheidung, diese andere Person so zu behandeln, als hätte sie das nie getan. Das ist, was Gott mit uns macht. Wenn ich sage, ich vergebe dir, ist es ein Versprechen, auf Vergeltung zu verzichten. Ist ein Versprechen, ich werde die Sache nicht mehr aufwärmen. Ich werde diese Sünde nicht entgegenhalten. Das bedeutet, dass ich es wirklich der Person nicht mehr entgegenhalte. Das bedeutet, dass ich nicht mit einer dritten Person über das rede, was die andere mir angetan hat. Bedeutet auch, dass ich nicht zulasse, dass in meinem eigenen Herzen die Sache immer wieder hochkommt und ich es so in Gedanken immer wieder durchspiele. Und das macht mich so richtig schön bitter, oder? Vergebung bedeutet, es ruhen zu lassen. Ich entlasse dich aus deiner Schuld. Ich halte sie nicht mehr entgegen. Ich behandle dich so, als hättest du es nicht getan. Und das bringt eine unheimliche Freiheit und eine unheimliche Lebensqualität in unser Leben, wenn wir das tun. Im Kontext haben wir letztes Mal darüber gesprochen, oder Jesus hat darüber gesprochen, wie wir glücklich werden können in unserer Seele. Glückselig, hat Jesus 4-mal gesagt. Glückselig seid ihr. Das ist so ein weiterer Weg. Vergeben macht uns glücklich in unserer Seele. Ich habe in meiner stillen Zeit gerade vor kurzem Geschichte von Josef wieder gelesen. Ich habe gerade das erste Buch Mose gelesen. Es ist faszinierend, Josef. Dieser Typ, der von seinen Brüdern, weil die eifersüchtig auf ihn waren, verkauft wurde in die Sklaverei. Erst wollten sie ihn umbringen, dann haben sie sich gedacht, okay, er ist unser Bruder, wir verkaufen ihn. Und er ist in die Sklaverei verkauft worden. Nach Ägypten. Und dort hat er einem höheren Beamten gedient und seine Frau hat ein Auge auf ihn geworfen. Aber Josef hat sich geweigert zu sündigen. Und sie hat ihn so hingestellt, als hätte er sie vergewaltigen wollen. Und dann wurde er ungerechterweise ins Gefängnis geworfen. Ein paar Jahre lang. Im Gefängnis hat er zwei Typen getroffen, hat ihnen einen Traum gedeutet. Der eine wurde hingerichtet, der andere wurde freigelassen. Und Josef hat ihm gesagt, hey, wenn du wieder vor dem Pharao stehst, dann denk an mich. Lege ein gutes Wort ein. Wer hat ihn vergessen? 2 Jahre lang. Wie würdet ihr umgehen mit diesen Umständen? Mich fasziniert es an Josef, dass er nicht bitter geworden ist. Gegen seine Brüder oder seinen Chef, gegen diesen Hofbeamten, der ihn vergessen hat im Gefängnis. Ich finde es faszinierend. Als Josef Jahre später auf seine Brüder trifft, sagt er zu ihnen, hey, ihr habt es zum Bösen beabsichtigt, aber Gott hat es zum Guten verwendet. Er hat es gebraucht, sodass ich euch versorgen kann. Und er holt diese Brüder, die ihm so viel Unrecht getan haben, zu sich und er versorgt sie und er gibt ihnen sogar das beste Stück Land. Wow. Josef ist für mich die beste Illustration für unseren Text heute. Da sehen wir, was Vergebung praktisch bedeutet. Letzte Woche haben wir uns das Programm Jesu für seine Jünger angesehen und wir haben gesehen, dass es ganz anders ist, als wie diese Welt lebt. Und er wird es heute fortsetzen. Im Vers 22 vielleicht nochmal als Wiederholung, da hat Jesus gesagt, glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden um des Sohnes des Menschen willen. Wie ist deine natürliche Tendenz, wenn dir das passiert? wenn du abgesondert wirst und die Leute sagen, oh, ich will mit diesem Christen nichts zu tun haben, wenn sie dich auslachen und verspotten und verschmähen und dich ablehnen. Was ist die natürliche Tendenz? Ich denke eben gerade, dass wir verletzt sind und bitter werden und Hass hochkommt und wir Vergeltung wollen. Aber hört, was Jesus uns sagt. Und das ist eine hohe Berufung, das sind hohe Anforderungen, die Jesus an uns als seine Jünger hier stellt. Und ich möchte es gleich im Voraus klar machen, dass es übernatürlich ist, so zu leben. Das kann man nicht aus eigener Kraft. Nur ein Jünger, nur jemand, der Jesus in seinem Leben hat, der den Heiligen Geist hat, die Kraft des Heiligen Geistes hat, kann so leben. Für einen natürlichen Menschen ist es unmöglich, so zu leben. Wir können nicht aus eigener Kraft so leben. Wir brauchen den Geist Gottes, wir brauchen Gottes Hilfe. Aber seht, was Jesus sagt in Vers 27. Lasst uns gemeinsam lesen, ab Vers 27. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Er spricht hier von Feinden, nicht mal von deinem Bruder, der dir irgendwas angetan hat, oder deinem Ehepartner, sondern wirklich von Feinden. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Seht ihr, das ist parallel hier. Die Feinde und die, die euch hassen. Und lieben und wohltun ist parallel. Zeigt uns wieder einmal, dass Liebe was Praktisches ist. Deinen Feind zu lieben bedeutet, ihm praktisch wohl zu tun, was Gutes zu tun. Und danach wirst du dich nicht fühlen. Seht ihr, das ist ein Leben gegen unsere Gefühle, ein Handeln gegen das, wie wir uns fühlen. Und deswegen brauchen wir Gottes Kraft. Weil aus eigener Kraft können wir das nicht. Ohne Jesus können wir das nicht. Ein Mensch, der Gott nicht in seinem Leben hat, ist ein Getriebener seiner Gefühle. Das ist so. Und Vergebung ist auch immer gegen unsere Gefühle. Wir fühlen uns wahrscheinlich nie danach zu vergeben. Aber wenn wir das tun, aus Gottes Kraft, dann folgen unsere Gefühle oft nach. Folgen oft unseren Entscheidungen und unserem Handeln. Weiß nicht, wer von euch die Geschichte von Corrie ten Boom mal gelesen hat oder gehört hat zumindest. War eine holländische Frau, ihre Familie hat während der Nazizeit Juden versteckt und wirklich viele gerettet. Und irgendwann hat sie ein Bekannter verpfiffen. Und sie wurden festgenommen, ins Konzentrationslager eingeliefert. Ihr Vater ist dort gestorben. Ich glaube, die ganze Verwandtschaft, ihre Schwester, sie hat überlebt. Und dann Jahre später, sie ist dann rumgereist auf der Welt, hat von der Liebe Jesu erzählt. Und Jahre später hat sie einen dieser grausamen KZ-Aufseher wieder getroffen. Den schlimmsten von allen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, es war bei einem christlichen Kongress. Der Typ hatte sich bekehrt, er hatte zu Jesus gefunden. Und er ging auf sie zu und streckte ihr die Hand entgegen und bat sie um Vergebung. Und sie berichtet in ihrem Buch, wie schwer das gefallen ist. Dass sie völlig kalt war und dass es, ihr war so kalt ums Herz und das war völlig gegen das, was sie empfunden hat. Diesen Mann, der ihre Schwester auf dem Gewissen hat, der so viel Unrecht angetan hat. Jahre ihres Lebens hat sie ja gekostet. Aber dann hat sie sich im Namen Jesu entschieden, das zu tun. Und sie hat ihre Hand ausgestreckt und hat ihm vergeben. Und sie berichtet da, wie sie das wirklich körperlich gefühlt hat, wie dieser Strom von Gottes Liebe durch sie geflossen ist, durch ihre Hand zu diesem Menschen. Und sie hat da gesagt, sie hat noch nie in ihrem Leben die göttliche Liebe so sehr gespürt wie in diesem Moment. Aber es war erstmal eine Entscheidung völlig gegen ihre Gefühle. Also Jesus sagt, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Ist nicht meine erste natürliche Reaktion. Wenn ich auf der Autobahn fahre und irgendjemand gibt mir bestimmte unfreundliche Handzeichen. Meine erste Reaktion ist nicht zu sagen, der Herr segne dich. Aber Jesus sagt, segnet, die euch fluchen. Und er sagt, betet für die, die euch beleidigen. Und er spricht hier nicht von Rachepsalmen. Herr, vernichte sie. Geht um Segnen hier, betet für sie. Segnet sie. Betet für die, welche euch beleidigen. Gibt es jemanden, der dich beleidigt hat? Gegen den du gerade bitter bist in deinem Herzen? Ist das was Konkretes in deinem Leben? Bete für ihn. Hey, lass uns das praktisch sein. Lass uns das praktisch umwenden. Jetzt gerade, wo wir sind, nimm dir eine Minute Zeit, in deinem Herzen zu beten. Wofür kannst du beten für diese Person? Bet für das, was du gerne haben möchtest. Bete einen Segen. Lass uns gerade einen Moment Zeit nehmen und in deinem Herzen bete für diese Person, wenn es so jemanden gibt in deinem Leben. Segne sie. Vers 29, da sagt Jesus weiter, dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Unterhemd nicht. Das ist eine Stelle, die oft missverstanden ist. Es geht hier nicht um Selbstverteidigung. Nicht, dass Jesus hier sagt, du darfst dich nicht selbst verteidigen als Christ oder deine Familie verteidigen, wenn du physisch angegriffen wirst. Nee, die Frage ist hier, wie gehen wir um damit, wenn wir beleidigt werden? Oder gedemütigt werden von anderen. Eine Watsche, gerade besonders in der damaligen Kultur, war vor allem eine Beleidigung. Genauso, das mit dem Mantel ist hier parallel. Kontext davon ist, dass jemand Schulden hat, zu verschuldet ist und dass ihm der dem als Schulde den Mantel wegnimmt und pfändet. Und auch das ist eine öffentliche Erniedrigung, eine öffentliche Demütigung. Also darum geht es hier. Der Kontext hier ist Rache, Vergeltung. Auf der anderen Seite, dass wir ein Zeugnis sind für Jesus und für den Vater. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere da und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Unterkleid nicht. Also Jesus sagt, erstens sei nicht rachsüchtig, wenn du beleidigt wirst. Das ist, was er hier sagt. Und zweitens, lauf nicht weg. Nutz die Chance, ein Zeugnis zu sein. Jesu Gebot hier ist Liebe. Er hat gesagt, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr liebt. Und Liebe in solchen Situationen, wenn wir gedemütigt werden und erniedrigt werden, das ist übernatürlich, oder? Übernatürlich. Das ist ein Zeichen, dass du neu geboren bist, aus dem Geist Gottes, dass das göttliche Leben in dir ist. Was Jesus hier sagt, du bist mehr besorgt um die andere Person, die dir Unrecht antut, als um deinen eigenen Schmerz oder deine eigene Demütigung, deine eigene Schande. Du liebst deinen Feind. Du hast dein Herz, ihn für Jesus zu erreichen und oft testen uns die Leute, oder? Wenn sie rausfinden, dass du Christ bist, fangen sie dich an, ein bisschen zu ärgern und ein bisschen zu testen, ob das wirklich echt ist. Das ist eine Chance, Zeugnis zu sein. Vers 30, gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Wieder, du bist mehr besorgt um die andere Person, um ihre Bedürfnisse, um dein Zeugnis, als um dein materielles Zeug. Lass es ihm, wenn er das braucht. Hey, wir Christen, wir sollten freigebige Menschen sein. Und wisst ihr, wie viele Freundschaften oder Beziehungen oder Ehen kaputt gehen wegen dem Mammon? Streit um Finanzen, Streit um Geld, um unser Zeug. Oft Kleinigkeiten. Wahrheit ist, wir lieben oft unser Zeug mehr als Menschen. Das ist das Problem. Paulus schreibt den Korinthern, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht antun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Herausfordernd, ne? Vers 31. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihnen. Wir haben diesen Spruch, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Aber Jesus setzt hier nochmal ordentlich eins drauf. Er kehrt das vom Negativ ins Positive und sagt, Leute, was ihr wollt, dass die anderen euch tun, das tut auch ihnen. Das ist viel herausfordernder, als einfach nur zu sagen, oh, ich tue dir nicht das, was ich nicht will, dass du mir tust. Nee, es ist positiv. Was du gerne möchtest, dass andere dir tun, das tu dem anderen. Jakobus sagt uns, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Johannes schreibt uns, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Paulus schreibt an den Timotheus, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Paulus schreibt den Thessalonikern, ihr aber Brüder werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihnen. Was heißt das für dich praktisch? In deiner Ehe, deinem Arbeitsplatz, deinen Freunden, Menschen, denen du auf der Straße begegnest, der Penner vielleicht, der auf der Straße sitzt. Was bedeutet das für dich? Wie du willst, dass die Menschen dir tun, so du auch ihnen. Hey, hörst du gern mal ein nettes Wort oder ein Lob von deinem Partner? Hey, dann tu du das. Deinem Partner. Hast du gern mal Hilfe beim Abwasch? Okay, dann tu das. Hast du gerne hilfsbereite Kollegen? Dann sei du ein hilfsbereiter Kollege. Hast du Lust auf ein Eis? Hey, dann kauf auch den Penner, der da auf der Straße sitzt, neben dem Eisgeschäft. Kauf ihm auch eins. Wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihnen. Vers 32, und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Die, die Jesus nicht nachfolgen. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Das ist das Beste, was die Welt tun kann. Selbstsüchtige Liebe, bedingte Liebe. Du liebst mich, dann liebe ich dich. Du gibst mir, dann gebe ich dir. Du leihst mir, dann leih ich dir. Bedingte Liebe. Aber wenn du so lebst, dann lebst du eigentlich nur auf dem Niveau dieser Welt. Dem Niveau, auf dem alle anderen Menschen leben, die Jesus nicht kennen, auf dem Niveau von Sündern. Aber Jesus sagt in Vers 35, doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid ohne etwas wieder zu erhoffen. Hey, das ist bedingungslose Liebe. Das ist bedingungslos Gutes tun. Wenn du einen schwierigen Chef hast, schreibt Petrus den Arbeitnehmern, den Sklaven damals, ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Oh, oh, es ist dem Gutes, der dir nicht Gutes tut. Du einen Ehepartner hast, der vielleicht nicht mal Jesus nachfolgt. und deswegen gar nicht so leben kann, wie Jesus hier sagt. Petrus schreibt, ihr Frauen ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Wie der Kontext hier ist, Zeugnis sein für Jesus. Liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Hey, hier fängt übernatürliches Leben an. Hier fängt übernatürliches Leben an, wenn wir nichts zurückbekommen. Bedingungslose Liebe, bedingungsloses Gutes tun. Wenn wir zu denen nett sind und hilfsbereit sind und liebevoll sind, von denen wir nichts zurückbekommen. Und Leute, das ist, was Jesus von uns erwartet. Das ist kein Vorschlag, das ist, was Jesus von uns erwartet. Das ist, wie ein Jünger leben soll. Warum sollen wir so leben? Lest ja weiter, der erste Grund ist, und euer Lohn wird groß sein. Gott wird dich belohnen. Wir brauchen wieder diese ewige Perspektive, von der wir letzte Woche gesprochen haben. Und dann lest weiter, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Zweiter Grund ist, warum sollen wir so leben? Weil das ist, wie unser Vater im Himmel ist. Und wenn wir so leben, dann ehren wir ihn. Dann sind wir ein Zeugnis. Dann werden die Menschen erkennen, dass wir seine Kinder sind. Dass wir seine Natur teilen. Ne? Wie der Vater, so der Sohn. Wie der Vater, so das Kind. Meine Kinder werden wahrscheinlich mal eine große Nase haben und helle Haut. Wie der Vater, so der Sohn. Kinder übernehmen sogar das Verhalten der Eltern. Gail Irwin hat mal gesagt, ich versuche schon seit Jahren, meinen Kindern Tischmanieren beizubringen, aber sie essen alle wie ich. Wie der Vater, so das Kind. Wenn ihr so lebt, werdet ihr Kinder des Höchsten sein. Werdet ihr Jesus ähnlich sein, dem Sohn. Hebräerbrief heißt es, dass Jesus das perfekte Abbild des Vaters war. Jesus konnte sagen, ich tue immer das, was dem Vater wohl gefällt. Und er konnte sagen, wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen. Und wir sind Gottes adoptierte Kinder in Jesus. Und Gott hat uns berufen, seinen Charakter zu offenbaren, damit die Menschen ihn kennenlernen wollen. Du bist ein Botschafter in dieser Welt. Und wenn die Leute, die Menschen, die Jesus nicht kennen, sehen, dass du so lebst, dann werden sie anfangen zu fragen, Mann, was ist anders mit dir? Mann, was hast du in deinem Leben, dass du nicht bitter wirst? So wie der Josef. Was hast du in deinem Leben? Da ist was Übernatürliches in dir. Ich sehe einen übermenschlichen Charakter in dir. Und dann kannst du sagen, ja, das ist Gott in mir. Das ist sein Leben. Dass er durch mich lebt. Gott hat uns berufen, seinen Charakter zu offenbaren. Damit Menschen hungrig werden nach ihm. Sollten Menschen sehen in uns ein Stück von dieser Lebensqualität, ein Stück von Gottes Leben. Und Jesus sagt uns hier, der Vater ist barmherzig. Und er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Matthäus 5, Vers 44, in der Bergpredigt sagt Jesus, ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Hey, über Osama bin Laden und Hitler und Stalin und dich und mich. Wenn wir ehrlich sind, die Wahrheit ist, dass wir undankbar sind und dass wir böse sind. Und Gott lässt seine Sonne aufgehen über uns. Und er segnet uns mit so vielen Dingen. Leute, uns geht so gut, wir haben genug zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben Haben alle was zum Anziehen? Das ist schön, dass ihr nicht nackt hier seid heute Morgen. Die meisten von uns sind mit Autos hierher gefahren. Gott segnet uns. Er lässt seine Sonne aufgehen jeden Tag. Jeder Tag ist ein Geschenk. Haben wir es verdient? Nee, es ist nur Gnade. Das ist, wie unser Vater ist. Und deswegen wollen wir auch so sein. Wir wollen unserem Vater ähnlich sein. Das soll unsere größte Motivation sein. Dritter Grund ist, weil Gott so zu uns war. Zu uns Undankbaren und Bösen. Seht ihr, Gott hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren, sagt uns die Bibel. Und Gott hat uns gesegnet, als wir ihn verflucht haben oder nicht mal an ihn gedacht haben. Und Jesus hat für die gebetet, die ihn verspottet haben, als er am Kreuz hing. Und Leute, wir waren die, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Unsere Sünde, deine und meine Sünde, das hat Jesus ans Kreuz gebracht. Wir haben ihn mitverspottet mit diesen Leuten, die das getan haben. Und Jesus hat für sie gebetet, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat sich schlagen lassen für uns, hat die andere Backe hingehalten. Jesus oder Gott hat sich ausnutzen lassen von uns. Hey, wir haben uns einfach selber bedient an diesen Segnungen von Gott. Selbstverständlich genommen, dass wir am Leben sind, dass wir atmen können. Materiellen Segen, den er uns gegeben hat, Beziehungen, die er uns geschenkt hat. Wir haben es selbstverständlich genommen, ohne Gott jemals Danke zu sagen. Oder ohne ihn anzubeten, ohne irgendwas zurückzugeben. Wir haben ihn ausgenutzt, dass wie Gott uns behandelt hat. Und wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist unsere Reaktion auf seine Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Deshalb wollen wir ihn ehren. Deshalb wollen wir seinen Charakter widerspiegeln für die Welt. Vielleicht ein vierter Punkt. Warum wollen wir so leben? Weil uns bewusst ist, wie wertvoll Menschen für Gott sind. Sehr bewusst ist, dass dieser Mensch, der dir Unrecht angetan hat, vielleicht dein Partner, vielleicht dein Arbeitskollege, vielleicht sogar dein Feind, dass das ein Mensch ist, den Gott liebt, leidenschaftlich liebt, dass Jesus für diesen Menschen gestorben ist. Nicht nur für dich, sondern auch für ihn. Und deswegen bist du jetzt bereit, dir selbst zu sterben, um ein Zeugnis für Jesus zu sein, um diesen Menschen auf ihn hinzuweisen. Ein Thomas hat geschrieben, du und ich sind immer 24 Stunden am Tag in der Evangelisation tätig. Wenn wir dem Herrn Jesus erlauben, seine Göttlichkeit mit unserer Menschlichkeit zu bekleiden, sodass andere der Person Jesu in uns begegnen können. Dazu sind wir eingeladen von Gott. Denn nur eingeladen, wir sind aufgefordert, ihn wieder zu spiegeln. Dass Menschen ihm begegnen können in uns. Letzter Punkt, wie können wir so leben? Ich habe es die ganze Zeit betont, nicht aus eigener Kraft. Ist uns bewusst, oder? Geht es euch auch so, wenn ihr solche Bibelstellen lest, dass euch bewusst wird, wie sehr ihr ihn braucht? Wie unfähig wir sind, ein christliches Leben zu leben? Dieser Text soll uns in die Abhängigkeit von Gott treiben. Wir können nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenen Ressourcen so leben. Es ist nur in enger Beziehung mit Gott möglich. Und wir haben das praktisch gesehen. Er hat hier vom Gebet gesprochen. Im Vers 28. Nur in Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir uns vor Augen halten, wie sehr er uns liebt. Und uns vor Augen halten, wie sehr er diese Menschen liebt, diesen Feind sogar liebt. Und dann werden wir uns ihm hingeben, damit er sie durch uns leben kann. Gott hat nie beabsichtigt, dass wir Menschen ohne ihn leben, aus eigener Kraft. Wieder ein Zitat von Ian Thomas. Gott hatte als unser Schöpfer immer die Absicht, in uns zu wohnen. Das ist Normalität für einen Menschen, wenn Gott selbst in und durch einen Mann oder eine Frau wirkt. Das ist eigentlich Normalität. Das, was wir im Leben von Jesus gesehen haben. Jesus war nach dem Sündenfall der einzige normale Mensch, wirklich normale Mensch in dieser Welt. Sünde hat das zerstört, hat uns getrennt von Gott. Aber wenn wir uns Jesus zuwenden und uns von ihm retten lassen, von unseren Sünden, dann erleben wir eine neue Geburt. Dann kommt Gott wieder in uns, durch die Person des Heiligen Geistes. Wenn du von Neuem geboren bist, dann ist Gott in dir heute. Und er will in dir leben und durch dich leben. Und wie kann er das tun? Wenn du dich ihm zur Verfügung stellst, wenn du dich ihm hingibst, wenn du ihm gehorsam bist. Wenn du wie Jesus sagst, Vater, nicht wie ich will, nicht mein Eigenleben, das will ich verleugnen, sondern wie du willst. Gott, ich gebe dir Raum in meinem Leben, lebe du durch mich. Liebe du meinen Kollegen und meinen Partner und diesen Penner und diesen Typen, der mir Unrecht angetan hat, diese Frau, die mich verletzt hat. Gott, hier bin ich, liebe du sie durch mich. Und denkst du, dass Jesus, dass Gott fähig ist, dieser Person zu vergeben, die dich verletzt hat? Denkst du, dass Gott fähig ist, diesen Menschen zu lieben, diesen Menschen zu dienen? Natürlich, es hat uns vorgelebt in Jesus, oder? Und das ist der Punkt. Gott will durch dich das für dich Unmögliche tun, wenn du dich ihm hingibst und ihm vertraust. Wollen wir darum beten, dass er es tut? Vater, dein Wort fordert uns echt heraus. Gott, wir sind wieder ganz neu mit unserer Schwachheit konfrontiert, unserer Unfähigkeit als Menschen auf uns allein gestellt, so zu leben, wie du es von uns möchtest. Wirklich heil zu leben, das ist echte Lebensqualität, wenn wir so leben können, ohne Bitterkeit. Wirklich zu leben, zu vergeben, frei zu sein. Aber Gott, wir können nicht so leben aus uns selbst. Wir brauchen dich. Und wir wollen es bekennen, heute Morgen. Wir wollen dich ganz neu bitten, Herr, uns zuzurüsten, uns abhängig zu machen von dir. Herr, dieser Text will uns aus unserer Selbstgenügsamkeit aufwecken und uns zu dir treiben. Abhängigkeit von dir. Und ich bete um deinen Geist, Herr, um deine Zurüstung, um deine Stärkung, dass du uns hilfst, so zu leben, damit wir Bilder sein können für dich, damit andere Menschen dir begegnen können in dieser Welt. Dazu willst du uns gebrauchen. Und wenn Gott zu deinem Herzen spricht, wenn der Heilige Geist deinem Herzen spricht und vielleicht dir eine Person zeigt, gegen die du Unversöhnlichkeiten im Herzen hast, wo du vielleicht sogar bitter bist, dann nutze diese Gelegenheit und entscheide dich jetzt zu vergeben. Und bitte Gott um seine Zurüstung, seine Kraft. Damit du selbst aus dem Weg gehen kannst, damit er durch dich leben kann, diese Person. Sag es Gott, red mit ihm, deinem Herzen. Entscheide dich zu vergeben. Und entscheide dich, auf diese Person zuzugehen. Vielleicht ist es nötig, dass ein paar Leute aufeinander zugehen nachher. Um Vergebung bitten und Vergebung zusprechen. Versprechen es, nimmer entgegenzuhalten. Freizulassen.